UX mit der Sendung Forum Gegenstandpunkt. Wir verwenden heute den zweiten Teil der Sendung, die knapp 40 Minuten, die wir noch haben, um uns mit der Wahl in Hessen, die ja am kommenden Sonntag stattfindet, zu beschäftigen. Angeblich, darin sind sich ja nicht nur die Repräsentanten der beiden Parteien Koch und Ypsilanti, sondern auch die Journalisten derweil einig. Wie man gestern Abend in Hessen 3 im Fernsehen verfolgen konnte, handelt es sich um eine Richtungswahl. Und die wird geführt mit zwei Themen, die laut Meinungsforschern polarisieren und den Wahlkampf angeblich sogar spannend machen. Nämlich den Mindestlohn, den die SPD mit Andrea Ypsilanti auf die Tagesordnung gesetzt hat, als Hauptschlager, und der Verschärfung des Jugendstrafrechts, mit der Koch angetreten ist. Für uns ist das Anlass, gut anderthalb Sendungen darauf zu verwenden. Heute wollen wir uns mit der Wahl selbst beschäftigen, mit dem Akt des Wählens und mit der Art, wie die Parteien dabei auf Stimmenfang gehen. Und in 14 Tagen, am 4. Februar, geht es inhaltlich um das Jugendstrafrecht, das ja Koch selbst zum Thema gemacht hat. Das ist ein Thema, von dem wir meinen, dass es eine ganze Sendung lohnt. Zunächst also einmal zu der Wahl, die kommenden Sonntag ansteht, zur Landtagswahl. Das Volk ist gefragt. Der angebliche oder der eigentliche Souverän in der Demokratie. Er wird zu den Urnen gerufen. Und welche Frage soll das Volk eigentlich beantworten? Das hat gestern Abend in seinen Worten Ministerpräsident Koch ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich die Wahlalternative so charakterisiert. Wer regiert Hessen in Zukunft? Lassen wir mal seine Kennzeichnung bürgerliches Lager versus Linke weg, die ist nicht so wichtig. Das sind eben die Alternativen, wie er sie dem Wähler präsentiert. Aber die Frage, das ist wirklich, da liegt er nämlich falsch, die eigentliche Frage, wer regiert Hessen in Zukunft? Und mit dieser Frage, zu der sich der Wähler äußern darf, steht die Antwort fest. Der Wähler äußert sich nämlich per Kreuz, wenn er wählen geht. Und mit diesem Kreuz, das hat der Koch auch klar gesagt, leistet der Wähler einen Beitrag. Nämlich einen Beitrag dazu, wer als Herrschaftspersonal, also wer das Personal der staatlichen Machtausübung in Hessen in der nächsten Legislaturperiode stellt. Der Beitrag selbst, ein Wahlkreuz, mag zahlenmäßig äußerst bescheiden sein. Eine Stimme von ein paar Millionen, die vielleicht zur Wahl gehen. Die Entscheidung aber, die der Wähler damit trifft, und zu der er von den Kandidaten ermuntert wird, von der von der Öffentlichkeit aufgerufen wird, weshalb es solche Wahlsendungen gibt, zu der er gesetzlich befugt, berechtigt ist in der Demokratie, die besteht darin, mit seiner Stimme Macht zu delegieren. Und das ist eine Tat, ein politischer Akt, der hier heute in zweierlei Hinsicht zur Sprache kommen soll. Erstens, was leistet sich der Wähler damit? Und zweitens, mit welchen Themen, das heißt, wie agitieren die Parteien das Volk an die Wahlurne? Die Themen sind ja klar, Mindestlohn, Jugendstrafrecht, darum soll es gehen. Aber wie machen sie das und was machen sie da bei der Wählerbetörung? Nochmal kurz zum Wahlakt selbst. Per Wahlstimme Macht zu delegieren. Das ist, wenn man so sehr so will, scheinbar eine absurde Geschichte. Aber das interessiert nicht. Mich interessiert es mehr nach der praktischen Seite. Was leistet sich der Wähler damit, mit diesem Akt? Denn diese Macht, diese Herrschaft, die existiert ja vorher schon, fix und fertig und widerspruchsfrei, als großer staatlicher Apparat mit seinen Institutionen, mit einem riesigen Rechtssystem, mit Parteien, mit einer Regierung, mit einer Opposition, mit einem Programm, das von der Bildungspolitik über die Wirtschaftspolitik bis zur Sozialpolitik in den Aufgaben, die es zu bewältigen hat, feststeht. Mit dieser Herrschaft hat sich übrigens der Wähler, der jetzt an die Urne gerufen wird, die letzten 4 Jahre herumgeplagt. Und zwar gar nicht als dieser Wähler, sondern erstmal sehr real in seinem Alltagsleben, zum Beispiel als Arbeitsloser mit abgesenkter Unterstützung bei Hartz IV oder auch als Student mit verkürzten Studiengängen, mit neuen Masterstudiengängen, Studiengebühren, die eingeführt worden sind und Ähnlichem. Oder als G8ler, das heißt als Schüler auf dem Gymnasium mit verkürzter Lehrzeit. Als Prolet, also als Arbeiter, der von Entlassung bedroht ist und mit ständig steigenden Lebenshaltungskosten bei sinkenden Löhnen zu tun hat. Vielleicht sogar auch als Lärmgeschädigter. Schließlich ist der Flughafen ein großes Thema in Hessen und die Schädigungen, die da durch den Lärm ausgelöst werden. Das alles, Stand, Klasse, materielle Situation, das alles soll er vergessen. Davon soll er absehen, wenn er in seiner Eigenschaft als Volk, als Teil des Volkes, eben als Staatsbürger am kommenden Sonntag seine Stimme abgibt. Vergessen soll er das, weil das gar nicht zur Wahl steht. Es ist nämlich gar nicht vorgesehen. Danach wird nicht gefragt, wenn er sein Kreuzchen macht. Das Kreuzchen setzt er nämlich auf dem Wahlzettel hinter einen Namen. Den Namen einer Partei und den Namen eines Kandidaten. Was er zu tun und zu lassen hat, das wird ihm dann, danach, nachdem er das Herrschaftspersonal bestallt hat, schon gesagt, wenn die Parteien regieren, wenn sie sich eventuell auf eine Koalition geeinigt haben und mit ihren Programmen rauskommen. Übrigens, das ist kein Geheimnis, es geht so ähnlich weiter wie bisher auch. Mit G8, Hartz IV, Lohn und Lassung, mit dem Flughafenausbau. Aber wer ihm das sagt, von wem er sich das diktieren lassen kann und darf und soll, das steht in der Tat kommenden Sonntag zur Debatte. Und die Tatsache, dass insofern jede Wahl die Bestätigung der Herrschaft über ihn ist, als das Personal der Herrschaft sich seinen Freibrief abholt, das hält offenbar keinen Wähler davon ab, sein Kreuzchen zu machen. Das ist das Höchste in der Demokratie, die Wahl. Und es ist nur gerecht, wenn es darum geht, das Pendant zum Volk, nämlich das Personal, das über ihm steht und ihm sagt, was es im Alltag zu tun und zu lassen hat, wenn das sich so zur Wahl stellt, dieses Pendant zum Volk, das Herrschaftspersonal, dass es auch, dass der Wähler nächsten Sonntag und übrigens auch meinetwegen in der Wahlvorbereitung, wenn er jetzt die Debatten verfolgt, sein ganzes Sinnen und Trachten und seine ganze Unzufriedenheit und seine ganzen Wünsche und was er alles mitbringt, genau auf diese eine Alternative kaprizieren darf. So ist es nämlich vorgesehen. Welche dieser beiden Figuren, meinetwegen auch der 3 oder 4 anderen, die da noch eine Chance haben, passt mir am besten als Inkarnation der staatlichen Herrschaft über mich? So viel mal zur Wahl. Wählen ist verkehrt.
Wählen ist verkehrt, das ist klar. Trotzdem lohnt es sich nochmal näher darauf einzugehen, wie die Parteien eigentlich versuchen, jetzt die Wählerstimmen auf ihre Seite zu ziehen. Immerhin ist es in der Demokratie ja so, dass die Vereine, die Parteien, die an die Schalthebel der Macht wollen, die Macht ausüben wollen, sich um die Stimmen der Wähler bemühen müssen. Also sie machen Werbung für sich und diese Werbung ist auch sehr bezeichnend für die Demokratie und durchaus in einem negativen Sinn. Denn eins steht ja fest, es ist nicht so, dass sich die Parteien bei ihren Wählern, also beim Volk, erkundigen würde, wo der Schuh drückt, welche Nöte sie eigentlich haben, welche Probleme sie haben, sondern es geht genau umgekehrt. Die Politiker, die Parteien überlegen sich immer, mit welchem Thema könnten wir eigentlich unsere Wähler dafür interessieren, überhaupt wählen zu gehen, beziehungsweise etwas konkreter, wie könnten wir sie dafür interessieren, uns oder mir als Koch, als Ypsilanti, als Tarek Al-Wazir die Stimme zu geben. Und das ist schon eine witzige Geschichte, wenn es heißt, wir brauchen, also jetzt vom Standpunkt der Parteien aus gesehen, wir brauchen ein Thema für die Wahl, mit der wir die Leute anspitzen können, ein Kreuz hinter unsere Partei, hinter unseren Parteinamen zu setzen. Und so treten sie dann an. Die einen sagen, wir verbinden unsere Wahlinitiative, unser Wahlprogramm mit einer Unterschriftenaktion zu den Mindestlöhnen. Das ist jetzt das Thema, das wir uns ausgesucht haben, um die Leute zu interessieren für uns. Der Koch sagt, ja, ich bin doch aufgeschreckt gewesen, als da neulich Jugendliche, Ausländer, einen Rentner zusammengetreten haben. Was ist denn da in unserem Land los? Muss da nicht das Jugendstrafrecht verschärft werden, müssen wir nicht viel härter gegen solche Leute vorgehen. Das präsentiert er jetzt als Thema, um für sich damit Werbung zu machen. Das heißt, die Parteien gehen von vornherein davon aus, dass sie definieren, dass sie quasi den Leuten vorsetzen, worin ihre Nöte, Probleme, worin ihre Sorgen und ihre Betroffenheit eigentlich zu bestehen hat, um dann zu sagen, dass sie, entweder die SPD oder die CDU, die richtige Alternative sind, um genau dieses Problem, das sie selber definiert haben, das sie selber in die Welt gesetzt haben, zu lösen. Ich will es nochmal so rum ausdrücken. Die Parteien legen den Wählern Themen vor. Das heißt, sie tragen den Wählern allen Ernstes die Führung der Staatsgeschäfte, die sie im Auge haben, als Sorgeobjekt an, um das sie sich als Wähler ebenso kümmern sollen. Also es ist schon klar, darauf hat der Franz ja auch schon hingewiesen. Der Stimmbürger soll gar nicht die Befugnisse erhalten, die zu einem Staatsamt gehören. Aber beim Delegieren der politischen Amtsmacht, da soll er schon ideell der Frage nachgehen, wie er sich ein ordentliches Regieren vorstellt, beziehungsweise wen er sich daraufhin, also auf Basis dieser virtuell gestellten Frage, als Macher einer ordentlichen Regierung vorstellen kann. Also die Leute werden richtig gehend aufgefordert. Hier, das sind Probleme, die wir beim Staat machen haben. Das müsst ihr euch selber als Schuh anziehen. Das müsst ihr berücksichtigen, wenn ihr, also ihr müsst selber sehen, dass das das eigentliche Problem ist, das es zu lösen gibt. Und dann auf der Basis sollt ihr entscheiden, wem ihr die Stimme gebt. Ich kann es auch nochmal andersrum ausdrücken. Es ist schon eine Verrücktheit, wenn es so etwas noch gibt wie eine Erinnerung daran oder ein Appell daran, dass die Leute doch mit ihren Interessen, Nöten, Problemen und Sorgen tagtäglich befasst sind und das durchaus auch mal angesprochen wird, dann immer gleich von den Parteien jetzt, immer gleich aus der Perspektive der Staatsgeschäfte, also aus dem Blickwinkel der Schwierigkeiten, die eine politische Führung damit hat, dass es all diese Probleme, Nöte und Sorgen der Leute gibt. Also wie soll ich es ausdrücken? Die Leute werden quasi aufgefordert, sich selber nur noch zu betrachten als Problemfall der staatlichen Staatsgeschäfte, der staatlichen politischen Bewältigung. Die Leute sollen sich betrachten als, ich bin doch eigentlich nur ein Teil der Sorgen, die der Staat mit der Organisation seiner eigenen Herrschaft und dem, was es zu beherrschen gibt, hat. Und dann bin ich in der Lage oder dann bin ich bereit für die Beantwortung der Frage, der oder jener soll es machen. Also das ist überhaupt das Geheimnis der Wahlwerbung. Man zerrt die Leute überhaupt erstmal in die Situation hinein, sich die Sorgen so zu stellen, wie sich ein Politiker überhaupt die Sorgen des Staatsmachens zurechtgelegt hat. Und dann, wenn er das gemacht hat, dann ist er reif für die Wahlentscheidung und dann geht er natürlich auch, wenn er sich diesen Schuh anzieht, dann geht er auch wählen und sagt, ja, dann ist mir der Koch oder die Ypsilanti lieber.
Also Mikkel, das, was du jetzt ausgeführt hast, möchte ich an einem Beispiel kurz, so kurz wie möglich, wie es mir gelingt, mal zusammen behandeln. Nämlich am Mindestlohn. Diese Leistung, die Betroffenheit, wie sie im Alltag vorliegt beim Bürger und die Übersetzung dieser Betroffenheit in eine staatstaugliche Sichtweise und Alternative, die ja die Kandidaten dann präsentieren. Deshalb beim Mindestlohn, weil da fühlt sich mancher noch so an seinen Geldbeutel erinnert, eben den Lohn. An dem lässt es sich in meinen Augen sehr schön studieren, wie diese Agitation der Kandidaten funktioniert. Die SPD hat dieses Thema ja groß in den Mittelpunkt gerückt auf ihren Plakaten. Da heißt es, er fordert Armutslöhne, sie kämpft für Mindestlöhne. Also er Koch und sie Ypsilanti, so das SPD-Plakat. Und natürlich ist es der Ypsilanti recht, wenn sich jedermann dabei an seinen Lohn erinnert, von dem er so recht und schlecht oder auch gar nicht leben kann. Schließlich verspricht sie sich ja eben eine Wahlstimme davon. Und die SPD wirbt ja sogar dafür, mit der Forderung und mit dem Zusatz, der Mensch, der ordentlich arbeitet oder eine ordentliche Arbeit verrichte, so ähnlich waren immer die Formulierungen, solle von seinem Lohn auch leben können. Nur, das war ja deine Frage, ist denn das wirklich damit zu verwechseln, dass diejenigen, die mit ihrem Lohn nicht zurechtkommen, das Versprechen erhalten, da werde die SPD für Abhilfe sorgen? Oder ist es nicht eben eher so, wie du gesagt hast, ja, Das ist ein Fall, an dem sich diese Übersetzungsleistung besonders studieren lässt. Die Grundlage nämlich, um das auch noch, um daran zumindest mal zu erinnern, vom Lohn, das heißt von der Arbeit gegen Lohn, also vom Dienst am fremden Eigentum, kann man in dieser Gesellschaft kaum leben, ist ein Werk der SPD, die immerhin lange genug an der Regierung ist. Und zwar nicht nur mit Hartz IV, sondern vor allen Dingen auch mit den ganzen Freiheiten, die in puncto Lohndrückerei dem Kapital eingerichtet sind und für die SPD, die ja einen starken Standort Deutschland will, steht. Aber jetzt näher zu dieser Sache, der Bezugspunkt, den Ypsilanti aufmacht. Armut versus Mindestlohn. Wer so die Alternative stellt, Armutslohn versus Mindestlohn, der legt zumindest als erstes mal fest, wo die Armutsgrenze liegt. Nämlich jenseits des Armutslohns, das heißt mit dem Armutslohn oder direkt unterhalb vom Mindestlohn haben wir die Armutsgrenze. Wo sie also beginnt, das heißt, wovon der Mensch leben kann, per Definition, nämlich Mindestlohn, das heißt aber dann auch, können muss. Das legt die SPD schon mit dieser Forderung ganz prinzipiell fest. Und dabei hat keiner nachgefragt, was der Einzelne braucht. Sie hat sich einfach entschieden, in Absprache mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, Gewerkschaften und Ähnlichem, 7,50 Euro. Davon kann der Mensch leben, sprich muss er leben können. Ich will gar nicht sagen, schon mal nachgerechnet. Ja, 160 Stunden im Monat, im Schnitt mal 7,50 Euro sind 1.200 Euro brutto. Das ist für sich nicht nur de facto lächerlich, es ist beschämend. Aber die Begründung, so gestern Abend in der Debatte, wo sich Koch ja gegen eine Festlegung auf 7,50 Euro verwehrt hat, ja, die Ypsilanti dafür gegeben hat, die machen die Sache noch klarer. Sie hat nämlich gesagt, warum ist sie für flächendeckende Mindestlohn? Koch hat ja gesagt, wenn überhaupt branchenbezogen. Ja, weil die Zuzahlungen zu sehr die Sozialkassen belasten. Und dann auf den Hinweis von Koch, das macht die Wirtschaft kaputt, war Ypsilanti-Schlager. Nein, andere Staaten und Nationen machen uns doch vor, auch dort gibt es einen flächendeckenden Mindestlohn und die Wirtschaft hält den aus. Ja, an diesen Gesichtspunkten, die jetzt eingeführt sind, so muss also der Lohn besprochen werden, sind wir vom Ausgangspunkt, auf den Miguel verwiesen hat, bei dieser Übersetzungsleistung weit entfernt. Es geht also um einen Lohn, der sozialverträglich ist, der die Sozialkassen nicht zu sehr belastet und der dann, weil es ein SPD-Lohn ist, ja, auch nicht mehr dem Armutskriterium unterliegt. Ja, wenn ich das so betrachte, dann bin ich natürlich für Ypsilanti. Übrigens, wenn es wirklich darum ginge, dass der Mensch genug Lohn zum Leben erhalten würde, dann würde eine Debatte ganz anders laufen, dann würde sie doch nie so geführt, wenn überhaupt darüber debattiert würde. Na, wie viel braucht man in Frankfurt? Der meint wegen 3.000 Euro oder so. Das kommt jetzt gar nicht drauf an. Es geht mir um die Art des Argumentierens. Also 2, 3 bis 4 Mal den Mindestlohn. Und das würde jedem gleich einleuchten. Ja, das geht ja nie und nimmer. Das würde ja die Wirtschaft ruinieren. Aber wenn es um 7 Euro oder 7,50 Euro geht, dann sagt der sich einmal diese Alternative so zu eigen gemacht hat, dann bin ich natürlich für 7,50 Euro. Und der Form nach sei noch darauf verwiesen, da wird natürlich auch nicht versprochen, dass die SPD dafür sorgt, versprochen im Sinne von garantiert, dass jeder ihn bekommt, sondern dafür will sich Ypsilanti einsetzen, so ist das Kämpfen ja verstehen, wenn sie an der Macht ist und schauen, ob die Staatskasse das dann erlaubt, ob die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind und so weiter. Kochs Alternative, die Tarifpartner sollen es aushandeln. Das ist eben die staatliche Alternative. Der Staat mischt sich nicht überall ein, sondern lässt die machen, die immer schon für die Armut gesorgt haben. Übrigens Kochs Argument, das zum Schluss von mir noch. Tja, gegen Ypsilanti, das war auch ein kleiner Hammer. Der verwies darauf, dass selbst 13 Euro heutzutage bei Familien mit Kindern nicht reichen. Da müsse der Staat noch aufstocken. Das meinte er aber nicht als Kritik an denen, die den Lohn zahlen, also an den Eigentümern, ja, sondern glatt als Argument dafür, dass man ihn nicht festlegen dürfe. Also, soweit erstmal meine Ausführungen dazu.
Okay, gut. Jetzt kommen wir noch zur CDU. Mit Herrn Koch als Frontmann. Der hat sich ja als Wahlkampfthema, als Wahlkampfschlager des Jugendstrafrecht und seine Verschärfung auf die Fahnen geschrieben. Der Vorfall, den er dafür bemüht hat, den haben wir ja schon mal kurz erwähnt. In der Münchner U-Bahn wurde ein Rentner von zwei ausländischen Jugendlichen verprügelt. Und das hat er dann als passenden Anlass auch immer wieder vorgetragen auf seinen Wahlkampfveranstaltungen, um zu sagen, dieses Thema dürfen wir nicht für tabu erklären. Und hat es eben in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs gestellt. Vielleicht nochmal ganz kurz im Vergleich zu dem, was der Franz gerade gesagt hat. Aus der SPD-Sicht ist ja zumindest andeutungsweise noch ein soziales Interessethema gewesen, das man in die Hände der Politiker legen soll. Nur nochmal zur Erinnerung, was der Franz ausgeführt hat. Naja, das funktioniert natürlich nur dann, wenn die Armut sowieso als der drohende soziale Status den Leuten vor Augen steht, dass es dann überhaupt jemand für sinnvoll hält zu sagen, wir müssen eine Grenze nach unten einführen. Also irgendwie um ein positives soziales Interesse, was die Leute bräuchten, geht es da sowieso nicht, sondern, naja, wenn die Armut droht, dann kann man sich sogar für einen Mindestlohn erwärmen. Jetzt wieder zum Herrn Koch und seiner CDU. Naja, bei denen ist jeder Anknüpfungspunkt an so etwas wie ein soziales Interesse gar nicht mehr vorzufinden. Sondern bei ihm sind es gleich zwei Sorten von Staatsärgernissen, die er zum Thema machen will. Und zwar zwei Staatsärgernisse, die sich auch noch ergänzen. Das eine ist das Verbrechen, hier von Jugendlichen verübt. Und das zweite Thema, das da gleich hinzukommt bei ihm, Ausländer. Also diese Kombination von wie gehen wir mit Verbrechern um? Das ist ja eine Frage, die sich eine Staatsgewalt stellt. Oder wie gehen wir mit den vielen Ausländern um, die zu uns kommen und hier Asyl beantragen, Arbeitserlaubnisse wollen, die eventuell sogar hier Staatsbürger werden wollen. Also lauter Fragen, die sich die Staatsgewalt stellt und beantworten will und muss. Das trägt er den Leuten allen Ernstes an, als das soll ihre Betroffenheit ausmachen. Diesen Problem sollen sie sich stellen. Und beantworten die Frage für sich erst einmal ideell, was tun wir eigentlich mit Verbrechern, was tun wir mit Ausländern? Insofern wird also hier den Leuten gleich als ein Sorgeobjekt angetragen, wie der Staat mit unliebsamen Zeitgenossen, die den verlangten Gehorsam nicht erbringen, den Gesetzen nicht treu sich unterordnen. Also diese Sorge sollen sie sich machen und dann sagen, Ja, da ist die Antwort natürlich, wenn schon das das Problem ist, so wie der Herr Koch sagt, nämlich ordentlich draufhauen. Vielleicht mal ganz kurz. Allem Anschein nach funktioniert hier die doppelte Logik des staatstragenden Wahnsinns so einfach wie kurzschlüssig. Man kann sich ja mal ganz kurz die Frage stellen, ja, wer möchte sich schon gerne von 2 oder 3 durchgeknallten Jugendlichen verprügeln lassen? Was macht man denn da? Na, die Antwort, die hier geboten wird, die ist so. Man bestellt sich ein Gewaltmonopol, mit unendlich überlegenen Gewaltmitteln jeden in Schach hält, der sich daneben benimmt. Man bestellt sich ein Gewaltmonopol, das sich ein gutes Recht zur strafenden Rache genehmigt. Ein Gewaltmonopol mit ganz vielen Sheriffs, unendlich vielen Überwachungskameras, einer ganzen Menge Richtern und ausreichend vielen Knästen, in denen solch üblen Typen Mores gelehrt wird. Das ist offenbar eine sehr kuschelige Vorstellung. Also, auch wenn man gar nicht betroffen ist, wer ist schon, wie viele Leute, die er anspricht, sind schon von irgendwelchen Jugendlichen in der U-Bahn überfallen worden, aber mal dahingestellt, diese Betroffenheit soll man sich ja ideell zu eigen machen, und dann sagen, naja, was braucht es? Und das Witzige daran ist, das, was es braucht, also was eigentlich der Koch nahelegen will, das sollen die Leute sich zu eigen machen, das gibt es alles schon. Die Staatsgewalt mit seinen Polizisten, Richtern und Knästen, all das existiert doch schon längst. Nur, naja, das soll jetzt richtig und konsequent angewandt werden. Das ist die Botschaft, die Herr Koch hat. Und diese Botschaft sollen sich die Leute zu eigen machen. Der Herr Koch, der ist natürlich von Berufswegen ein Liebhaber des staatlichen Gewaltmonopols. Schließlich will er es ausüben. Seine ganze Berufung besteht darin, Ministerpräsident zu werden. Und er appelliert ganz offen an die Gewaltliebhaber in den Reihen seiner Untertanen, um die nötigen Wahlstimmen einzusammeln. Soweit erst einmal dieser, ich würde mal sagen, Skandal. Und den kann man nicht einfach damit abtun, dass man sagt, der will doch bloß Wahlstimmen einsammeln. Das macht er bloß wegen der Wahl. Nein, das ist ein ganz dummes Argument, sich so dazu zu stellen. Sondern man muss mal zur Kenntnis nehmen, aha, das ist also offenbar ein Schlager, in dem sich dann Wähler und Gewählte, zumindest dann zu 36% oder 37% des hessischen Volkes, völlig einig sind. Dann ist es natürlich das Größte, wenn man zum Beispiel gestern Abend diese Sendung verfolgt hat, wenn sich die Oppositionsführerin hinstellt und sagt, Herr Koch, Sie blamieren sich. Denn er habe, so das Argument der Ypsilanti und auch vieler anderer Oppositioneller, er habe so und so viele Stellen bei Polizei, Richtern und beim Strafvollzug gestrichen, weshalb die Kriminalitätsbekämpfung in Hessen stark gelitten habe. Also die Kritiker vom Koch, die kontern ihn mit einer kongenialen Retourkutsche. Es ist schon einigermaßen absurd, wenn man der Gewaltliebhaberei des Herrn Koch und der Agitation mit diesem Thema entgegenhält, er hätte es versäumt, genügend Polizisten hinzustellen, den Strafvollzug zu verschärfen oder zu beschleunigen und die nötigen Konsequenzen aus der Kriminalität zu ziehen. Sie kratzen ausgerechnet an der Glaubwürdigkeit eines Herrn Koch, der meint, er wäre der beste Repräsentant eines zuschlagenden Staates. Daraus kann ich nur lernen, die SPD ist offenbar der Meinung, und alle Kritiker anderer Parteien ebenfalls, dass sie das, was der Herr Koch will, nämlich einen Staat, der sich seiner Kriminellen erwehren kann, sie abschiebt, sie aussortiert, dass sie das besser können als dieser jetzt noch amtierende Ministerpräsident. Da kann ich nur sagen, das sind vielleicht Wahlwerbealternativen. Nein, danke. Wählen ist verkehrt.